Matthäus, immer dieselben Inhalte. In der Arbeits- und Organisationspsychologie gibt es also den Begriff, der kommt so ein bisschen aus der Praxis auch, wissenschaftlich gar nicht so gut erschlossen, Betriebsblindheit. Ich werde immer mit denselben Informationen gefüttert, ich lerne nichts Neues, das Ergebnis ist, ich schmore in meinem Saft und kann keine neuen Erkenntnisse gewinnen. Möglicherweise geht alles leichter, weil ich routiniert bin. Weil ich alles schon kenne, kann ich alles leichter erschließen. Aber weil ich immer dasselbe wiederkäue, die Qualität meines Outputs schlechter. Ich frage mal dich, als Mensch mit organisationaler und managementbezogener Verantwortung, gibt es sowas wie Betriebsblindheit?
Es gibt einen ganz einfachen Satz in jeder Organisation. Und zwar, ich sage es mal auf Bayerisch, auf Hochdeutsch heißt es dann anders, aber es ist derselbe Gedanke dahinter. Mhm. Das haben wir immer schon so gemacht. Das haben wir immer schon so gemacht. Sobald dieser Satz fällt, klingeln die Alarmglocken. Mhm. Weil das heißt, oh, die Organisation ist an einem Kipppunkt angelangt, wo es entweder böse nach unten geht oder sie werden wach und denken sich, so kann es nicht weitergehen. Wenn ich das mache, was ich immer schon gemacht habe und was ich gut kann, werde ich mich niemals weiterentwickeln.
Mhm. Also ist die Frage, was passiert mit einem System, zum Beispiel mit KI, wenn es immer nur im eigenen Saft schmort? Immer nur die Inhalte bekommt, die es vielleicht sogar selber generiert hat.
Genau, die Vielfalt geht zurück und die Kreativität leidet darunter und auch das ganze Spektrum wird einfach enger. Das ist natürlich schlecht. Denn Menschen sind deswegen so erfolgreich als Spezies, weil sie sich immer weiterentwickelt haben. Mhm. Sonst würden wir heute noch in der Höhle sitzen und
kann ja auch sehr gemütlich sein. Es gibt auch sehr gemütliche Höhlen.
Ja, auf Dauer nicht.
Ja, das stimmt schon. Da ist was dran. Okay, gucken wir uns das
schlechten,
an.
Schlechten Kabelempfang.
Ja, absolut. Und das wollen wir nicht. Gucken wir uns das an, inwiefern dieses Phänomen, was du da gerade beschrieben hast, vielleicht auch bei KI auftreten kann.
Model Collapse.
Here we go.
Hose und Spörle. Mensch, Maschine, morgen. Zukunftstrends aus der Sicht von Wissenschaft und Business.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Jahrhundert-Podcasts Hose und Spörle, Mensch, Maschine, morgen. Meiner Seite oder beziehungsweise mir gegenüber, wie immer, unser guter alter Freund und Bekannter, Professor Dr. Matthias Spörle, herzlich unter Kontrolle, von der Privatuniversität Schloss Seeburg. Hallo Matthias, schön, dass du da bist.
Der gute alte Freund freut sich, da zu sein. Hallo Matthias.
Hi, ich bin Matthias Hose, CEO der Companies GmbH, einem Event- und Medienveranstalter. Nee, andersrum. Ein Eventveranstalter und Medienanbieter, so rum, in der professionellen Elektronik. Wir machen die Markt und Technik, Elektronik und Elektroniknet und viele Events im Bereich Embedded, Defense und Automotive. Heute unser Thema Model Collapse, wenn die KI sich selbst auffrisst, warum Modelle an ihrem eigenen Output zerbrechen können. Das Thema Selbstverzerrung. Matthias, weißt du, was die Seescheide ist? Es ist keine maritime Schweinerei, sondern du weißt, was es ist, die Seescheide?
Ich glaube, es ist eine Tierart.
Richtig. Ja. Es ist, wie wir alle wissen, ein sessiles Manteltier.
Okay.
Und wahrscheinlich eines der, die Laien würden sagen, so eine Art Schnecke, aber es ist es nicht. Es ist eben ein sessiles Manteltier, wie wir wissen. Mhm. Und davon gibt es 3000 Arten. Es ist eine sehr verbreitete, mannigfaltige Spezies. Und wohl das berühmteste Beispiel für Self-Eating. Also wer Rammstein-Fan ist, so wie ich, und mein Teil kennt, du bist, was du isst, und ihr wisst, was es ist, es ist mein Teil. Ja, egal. Ich schweife ab. Also die Seescheide beginnt ihr Leben als Larve mit einfachem Gehirn und irgendwann, wenn sie einen festen Platz am Felsen gefunden hat, und wo sie dann da bleiben möchte, dann sagt sie, okay, jetzt habe ich einen Platz gefunden, jetzt habe ich mein Häuschen gefunden oder mein Plätzchen.
Soweit erstmal so normal, ich warte auf das.
Ich benötige mein Gehirn nicht mehr und dann isst sie einfach ihr eigenes Gehirn auf, so wie manche Wähler auch. Und so. Ja. Verdaut ihr eigenes Gehirn, um Energie zu sparen. Sie frisst quasi ihren Verstand auf, sobald sie sesshaft geworden ist. Was hat das mit unserem heutigen Thema zu tun?
Wahrscheinlich möchtest du empfehlen, dass Leute in Abhängigkeit von ihren Lebensphasen, Empty Nest, Pflegebedürftigkeit, junge Leute, dass die häufiger den Wohnort wechseln sollen. Richtig? Ist das da? Läuft das da drauf hinaus? Motto, bleib nicht im selben Haus wohnen, oder? Das ist die Kernbotschaft.
Heute, wir reden ja oft über KI und so, die kennen wir doch schon andere.
Ja.
Und heute ist ja nicht die entscheidende Frage, ob die KI schon massenhaft Inhalte produziert, das macht sie ja schon, sondern die wichtigere Frage, und das ist, was uns alle betreffen wird, ob wir es merken oder nicht, ist, was passiert, wenn genau diese Inhalte nun, also die Inhalte, die die KI produziert hat, nun zum Rohstoff für die nächste Generation werden. Mhm. Also je mehr synthetisches Material das Netz füllt, desto wertvoller werden vielleicht Daten, die nicht durch Modelle vorgefiltert werden. Aber was passiert, wenn sich Autophagie quasi, wenn sich die KI selbst ernährt?
Ja, ja. Also das ist natürlich ein super Punkt und auch zeitgemäß zum Zeitpunkt der Aufnahme von diesem zeitlos gültigen Podcast. Ja, ich denke da auch an die Hörer der kommenden Jahre. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist das in etwa so, die entsprechenden Institutionen, die das wüssten, die das genau wüssten, verraten uns das nicht, aus gutem Grund.
Warum nicht? Was ist der gute Grund?
Geld. Ja, die Mehrzahl der Inhalte und der Accounts ist ja wohl nicht mehr in Menschenhand.
Ach so, jetzt schon nicht mehr, oder?
Genau, also ich denke, dass durch die Algorithmen, man sieht ja auch die Zugriffe und so weiter, ja, wann die Inhalte hochgeladen werden, welchem Tempo die hochgeladen werden. Also ich denke, dass all diese Anbieter von diesen verschiedenen Internetplattformen, dass die natürlich sehr gut sehen, was ist AI-based, also KI-generiert und was sind reale Inhalte, wo noch Menschen mit real von Menschen generierten Inhalten dahinterstehen. Und so etwa um das Jahr 25, 26 können wir davon ausgehen, mehr als die Hälfte ist künstlich. Das heißt, wenn du jetzt einfach eine Zufallsstichprobe ziehst von beispielsweise User-Accounts oder von Postings, eine Zufallsstichprobe, breit gestreut, nicht in deinem Netzwerk, weil ich glaube, du hast noch so ein Interesse an diesem Menschen. Ja? Ich glaube, in deinen Netzwerken sind noch so überwiegend, denke ich, echte Menschen unterwegs.
Das liegt an meinem beruflichen Kontext.
Ja, bei dir.
Sonst wäre es nicht so, aber genau. dass wir eben Medien machen für Menschen und nicht für Maschinen, habe ich noch Interesse an Menschen.
Genau, so ist das. Ja, es ist auch plausibel, dass du da so
oldschool bist.
Ja, oldschool, ein bisschen archaisch unterwegs bist. Ja, so.
Mir sind tatsächlich auch Meinungen von Menschen noch wichtig. Also es klingt komisch, aber es ist wirklich so.
An der Haltung solltest du arbeiten, weil du wirst von Algorithmen gefunden, nicht mehr von Menschen.
Okay.
Das ist die These, die es immer ist. Gut, gehen wir ein bisschen raus aus der Ironie, bleiben wir ein bisschen handlungsfähig verankert. Also Sie hören das jetzt hier vielleicht im Rückblick 2030, 2035, gucken Sie jetzt hier zurück auf diese Podcast-Folge, etwa um das Jahr 25, 26. Können wir sagen, nochmal, die Medieninhalte in die Medien Verantwortlichen sagen uns das nicht, aus gutem Grund. Keiner kann Klickzahlen gut verkaufen, wenn man sagt, die sind nur von Bots generiert. Deswegen wird uns das nicht gesagt. Aber von den Hochrechnungen ist die Sache eigentlich klar. 25, 26, mehr als die Hälfte der Inhalte ist künstlich generiert. Hm? Bum, bum, bum. Und jetzt ist natürlich die interessante Frage, wird dadurch die Qualität der Modelle besser? Weil man hat ja mehr Daten. Und KI im Unterschied zur klassischen Programmierung verlangt ja Trainingsdaten. Es gibt verschiedene Algorithmen, wie die funktionieren. Die brauchen nicht alle gleich viel. Ist auch die Frage, ob die KI generell sein soll oder spezifisch. Wenn die spezifisch ist, braucht sie weniger und die Qualität ist entscheidender, bla 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 bla. Aber im Vergleich zur klassischen Programmierung lernt die KI aus Trainingsdaten. Und jetzt ist die Frage, was passiert, wenn der überwiegende Anteil, und das ist jetzt der Fall, wenn der überwiegende Anteil der Trainingsdaten nicht mehr vom Menschen kommt, sondern von anderen KI-Modellen. Da gab es die ersten Paper dazu, die haben mit Bilddaten gearbeitet. Und gibt's so Webseiten, also There's an AI for that, hat das aber auch mal aufgelistet. Da gab es eine Adresse, die hieß, gibt es auch, glaube ich, immer noch, This Person Does Not Exist. Das ist so eine Webseite, da gehst du auf die Webseite drauf und da erscheint ein Bild von einem Menschen. Und was passiert jetzt, wenn du eine KI zur Gesichtsgenerierung mit solchen künstlichen Gesichtern fütterst? Das Ergebnis ist, die Gesichter sehen nach einer Weile verstörend aus. Ja, das heißt, die Output-Qualität wird schlechter. Ja, und das ist das, dieser Prozess, das ist Model Autophagy. Das Ergebnis kann dann manchmal sein, muss nicht sein, aber das Ergebnis kann sein Model Collapse. Das heißt, das Ergebnis,
unser Thema.
Das Ergebnis wird dann immer schlechter. Genau so ist es.
Der Markt für KI-Trainingsdaten ist ja brutal. Der wird brutal wachsen. Der ist schon brutal gewachsen. Mhm. Ich habe gelesen,
Sagen
wir mal im Jahr 2025 zum Beispiel, rund 3,2 Milliarden Dollar der Markt für KI-Trainingsdaten. Mhm. Man geht davon aus, dass er in 2033, oder also vorletztes Jahr quasi, auf etwa 16,3 Milliarden Dollar wachsen wird.
Spricht das deutlich aus? 16 oder 60? 16.
Deutlich aussprechen, dann musst du dir anderen Podcast-Partner suchen. 16,3.
Ich weiß nicht, was du sagen willst.
16,3.
Wahnsinn.
Okay. 16 Point.
Mhm. Merci.
Oui. Das ist schon ein Riesenmarkt, da geht es um sehr viel Geld. Es ist aber die Frage, ich möchte mal ein Beispiel bringen aus dem Kampfsport zum Beispiel. Mhm. Wenn du einen Taekwondo-Trainer hast, also im traditionellen Kampfsport wird ja das Wissen der Kampfkunst vom Meister an die Schüler weitergegeben. Mhm. Wenn es dein Meister zum Beispiel ein Trottel ist, ja, und das kommt vor, und der kann die Chance im klassischen, traditionellen Taekwondo nicht gut laufen, er kennt sie nur ein bisschen so.
Aber das sind bestimmte Bewegungsabläufe.
Bewegungsmuster, genau. Mhm. Oder er läuft sie halt eben so, wie er sie halt aus Bequemlichkeit her läuft. Mhm. Ist aber falsch, aber es ist nicht allumfassend. Er kennt halt nur 70% des Wissens. Jetzt gibt er das seinem Schüler weiter. Dann kann der Di Xiong, wenn er einen schlechten Meister hat, wird der Di Xiong niemals perfekt lernen oder so lernen, wie sie eigentlich gehört, weil der Meister sie schon nicht konnte. Mhm. Und der Schüler wird definitiv auch entlang des Weges Verluste haben, also Lernverluste. Das heißt, wenn der Meister schon nicht 100% performt oder 100% vermitteln kann, dann kommen beim Schüler auch nicht 110% an, sondern nur 80%. Das brauche ich dir als Professor ja nicht sagen. Mhm. Wenn jetzt die KI füttert und die KI ja schon nicht perfekt ist, und die wird dann füttert die nächste Stufe der KI, dann wird das Ergebnis ja immer, immer schlechter werden. Mhm. Zwangsläufig, oder? Was kann man da dagegen machen? Also im Taekwondo würde ich empfehlen, keine Meister zu nehmen, die nicht gut sind, sondern einfach nur die nehmen, die wirklich gut sind und die wirklich wissen, wovon sie reden, weil die Schüler werden nur so gut sein, wie der Meister ist.
Maximal so gut. Ne?
Ja, oder halt an der Wege gehen dann, aber nicht in dem klassischen System, vom Wissen her logischerweise nicht.
Mhm. Ich habe ein paar Studierende, ehemalige Studierende, die bei mir Praktikum gemacht haben und Abschlussarbeit geschrieben haben. Und die sind jetzt Professorinnen und Professoren. Und also nicht alle, aber einige, die bei mir Ausbildungsanteile genossen haben. Und da würde ich sagen, die haben mich übertroffen. Bezogen auf den wissenschaftlichen Output sind die mir ganz, ganz klar überlegen. Kann man so ein bisschen vergleichen. Impact, ne? Wer hat am meisten wissenschaftliche Impulse gesetzt? Ich konnte die sozusagen ein Stück Wegs begleiten, konnte aber dann darüber hinausgehen und habe auch immer gesagt, okay, inspiriere dich auch ein bisschen dort und inspiriere dich auch ein bisschen dort. Ne? Und so kann das dann funktionieren. Bei einer KI ist das aber natürlich schwieriger, wenn du dann innerhalb dieser KI-Welt bleibst. Ne? Wie kann denn überhaupt, das ist jetzt fast philosophisch, wollen wir darüber mal reden, wie kann denn überhaupt was Neues in die Welt kommen? Weißt du? Also gibt's denn, wie heißt nochmal dieser Bewegungsablauf?
Xiong.
Gibt's neue Xiongs? Werden neue Xiongs erfunden?
Es gibt 20 Xiongs im traditionellen Taekwondo. Es gibt immer Abwandlungen. Also jemand macht dann bringt Xiongs zusammen, macht eine Xiong im Kampfmodus. Ja,
ja okay.
Interpretiert die Xiong anders, das gibt's immer, aber 20 Xiongs gibt's und so.
Und es bleibt bei den 20.
Das ist traditionelles Taekwondo, ja.
Man würde aber, ich will es nicht zu kritisch sein, aber man würde ja erwarten, die Leute haben ja auch viel bessere Trainingspläne als früher. Ja,
natürlich.
Ja, und fangen auch oft viel früher an. Ne? Denk an die Pianisten, Genies und so weiter. Ne? Man kann Kinder nicht früh genug in die Leistungsgesellschaft reinquälen und zu einer Profilierung zwingen, die ihre Eltern nie erreicht haben. Also je früher, desto besser. Das ist doch total plausibel, dass man jetzt eigentlich andere Jungs eigentlich bräuchte, weil die Leute doch weiterkommen. Wie kann denn da was Neues entstehen, wenn das immer nur kopiert ist und immer nur kopiert ist? Also ich will jetzt…
Das ist ja ein Model Collapse. Ja. Wir reden hier quasi davon. Eigentlich könntest du mal beim Weltverband mal einreichen, wenn es denn den gäbe. Das ist ja diffundiert mit den Verbänden. Okay. Aber das ist tatsächlich der Punkt. Wenn sich die menschliche Kreativität nicht durchsetzt oder Menschen was machen, was out of the box ist,
ja,
dann wird es immer nur dasselbe geben.
Ja.
Und es gab ja immer menschliche Tendenzen, dass, dass manche sagen, nee, ich mache das nicht mehr so, ich mache es jetzt anders. Und dann ist was Großartiges daraus entstanden. Mhm. Wenn aber die KI durch die KI gefüttert wird, durch die KI gefüttert wird, durch die KI gefüttert wird, das sie eine passende Piepe, dann ist irgendwann Feierabend, oder?
Ja.
Sehe ich das zu primitiv?
Auf jeden Fall. Also es gibt bestimmte Studien, die sind auch relativ radikal. Also beispielsweise gibt es eine Studie, die hat ein LLM gefüttert mit irgendwelchen Fragen. Dann gab es Output. Und mit diesem Output, nur mit diesem Output, wurde dann die nächste KI trainiert. Das heißt, da gab es gar keine Menschendaten mehr, sondern nur noch, verstehst du, also voll krass, 100% AI-generated Training Data. Und dann die nächste Generation, du kannst es dir schon denken, nur mit dem Output von da. Und nach ein paar Generationen, ich weiß nicht mehr, 5 oder 8, aber wirklich nur ein paar Generationen, war der Output im LLM AAOA of and AAOA. Also es war dann total zusammengebrochen. Kollaps. Das war dann da. Das muss ja nicht immer so passieren. Ja? Aber lass uns das gleich noch ein bisschen problematisieren, weil ich habe da schon noch ein paar Sorgen. Der Kollaps muss ja nicht immer passieren. Was es aber offensichtlich gibt, ist, dass die Vielfalt abnimmt. Weißt du? Der Mensch ist bunt und mannigfach und dann gibt es eben auch Kuriositäten. Ja? Es gibt auch mal was Besonderes, mal ein bisschen was Exotisches. Ich meine jetzt im positiven Sinne mal quergedacht. Im positiven Sinne. Ja? Genau. Wenn Sie jetzt das Gefühl haben zu sagen, ja, wusste ich's doch. Ja, Sie meine ich gerade nicht. Genau. Ja, aber ja, weißt du, dieses wirklich mal ganz andere Perspektive. Ganz andere Perspektive. Und das geht natürlich, wenn du die Norm kopierst und dann wieder die Norm kopierst, dann geht das weg. Das heißt, die Streuung der Antworten, ja, nimmt ab.
Bisschen wie im Faschismus, wo alles, was nicht passt, passend gemacht wird. Und dann gibt es so eine Ausstellung wie entartete Kunst, weil die Kunst muss genau so aussehen. Die Menschen müssen genau so aussehen, wie sie Reker sich vorstellt. Genau mit den Wangenknochen, mit den Ohren, mit der Stirn und so weiter.
Genau.
Und was nicht reinpasst, ist entartet und gehört nicht dazu. Das erhöht aber nicht gerade das Spektrum und auch nicht die Vielfaltigkeit unserer Angebote oder unserer Gedanken. Ja. Wir werden standardisiert und werden immer mehr eingeengt dann, oder?
Und bildet auch gar nicht unsere menschliche Vielfalt ab. Ja, das ist ja auch...
Also das ist ja gerade das Schöne daran, am Menschen, dass wir uns auch überraschen können.
Exakt. Noch. Ja, wirklich. Wir können
Menschen,
uns
auch. Es gibt ja Menschen, die können dann überraschen. Die KI wird sich irgendwann nicht mehr überraschen.
Ja.
Deswegen ist diese Model Collapse eigentlich ein ganz ernstes Thema. Und wir sehen, welche Bedeutung Trainingsdaten haben. Du weigerst dich ja manchmal, Social Media Plattformen zu konsultieren oder dich da darzustellen und zu sagen, was du für ein Evangelist bist, was du für ein Held bist. Das überlässt du anderen, weil du deine Trainingsdaten nicht zur Verfügung stellen willst.
Genau,
das
ist aber ich habe keinen Account. Genau,
also süß, dass du das machst, weil andere machen es dann für dich mit, glaub mir.
Ja, ich verstehe.
Schlimmstenfalls mit einem Fake-Account.
Ja, absolut. Genau.
Der Punkt ist, dass diese Trainingsdaten oder die Daten für die KI immer wertvoller werden. Wir haben ja den Marktwert gerade mal ungefähr grob umrissen. Es geht ja um Milliarden. Jetzt sind wir Medienunternehmen. Die KI greift auf unsere Inhalte zu. Also wir haben Redakteure, Journalisten, die viele Jahre in dem Markt arbeiten, die entweder ein Ingenieurstudium haben oder wirklich in dem Markt verwurzelt sind. Die sprechen mit den wichtigsten Leuten der Elektronikindustrie und dann kommt es in der Elektronik oder in der Markt- und Technik. Das heißt, wir schreiben das, wir haben auch Kosten dafür, wir haben Redakteure, die wir bezahlen und den Output stellen wir zur Verfügung. Ja? Mhm. Wir arbeiten daran und die KI kommt, nimmt unseren Inhalt und stellt ihn dann kostenfrei zur Verfügung und verwendet den einfach.
Exakt.
Das ist ein Problem. Und deswegen werden echte Daten, wie sie unsere Fachredakteure und Journalisten liefern, zum wirklich knappen und teuren Rohstoff. Nichtsdestotrotz kümmert es die KI-Anbieter gar nicht. Sie nehmen es einfach her. Ja, es ist nicht fair. So ist die einen haben die Arbeit und zahlen es, die anderen nehmen die Daten her. Und für uns jetzt, für unsere Zielgruppe, für unsere Kunden, unsere Nutzer, wenn Sie sagen, ja, ist ja dann egal, ob meine Pressemeldung oder mein Artikel oder mein Fachartikel auf Elektroniknet erscheint oder irgendeiner KI, sage ich Ihnen, nein, ist nicht egal. Es gibt Studien und da waren Riesenartikel, werden wir auch einen Podcast dazu machen oder haben wir vielleicht schon gemacht, das weiß ich nicht.
Werden ihn gemacht haben.
Was erhöht die Sichtbarkeit in der KI? Einfach gesagt, also primitiv formuliert, was erhöht die Sichtbarkeit Ihres Unternehmens und Ihrer Produkte in der künstlichen Intelligenz? Und da gab es einen Riesenartikel in der FAZ. FAZ kann ich da eben nur ins Herz legen. Die haben wirklich tolle Beiträge zum Thema KI, wie auch die Markt und Technik. Und da geht es, das Ende vom Lied ist eigentlich, dass Third-Party Beiträge, also auf unabhängigen Seiten wie Elektroniknet zum Beispiel, eine viel, viel höhere Sichtbarkeit haben, einen viel besseren Algorithmus erzeugen, als auf reiner, auf der eigenen Seite. Also wenn Sie ein Anbieter sind, nutzen Sie Third-Party-Sites und schauen Sie, dass Ihre Meldungen da veröffentlicht werden, dann findet die KI Sie besser und wenn kaufentscheidungsrelevante Fragen gestellt werden, die werden ja über die KI gestellt. Das heißt, liebes Gemini, welches Auto soll ich mir kaufen, wenn ich das Kriterium erfüllt haben will? Dann sagt mir die KI relativ präzise, welches Auto mir am besten stehen würde. Mhm. Ja? Und um diese Daten zu generieren, sind Third-Party-Sites unentbehrlich. Wie Elektroniknet zum Beispiel.
Mhm. Erinnert mich an den damals revolutionären Algorithmus von Google, also Brennan Page, die ja auch in die Gewichtung, also ob ein Treffer gut ist, haben sie immer reingetan. Damals war das noch so. Welche Links darauf verweisen. Und da waren externe Links mit einer höheren Gewichtung versehen als interne Links. Ja, durch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, also absolut plausibel.
Da wurde es ein bisschen konterkariert halt durch die Möglichkeit, das einfach sich nach vorne kaufen zu können. Aber Google, also SEO ist ja eine Wissenschaft für sich, war es vor 10 Jahren schon und vor 15 Jahren und ist es heute immer noch.
Ja.
Nur es wurde ein bisschen manipuliert.
GEO, ne? Ja, genau. Genau. Ich will noch kurz eine Lanze brechen. Du hast natürlich jetzt diese Medienperspektive drauf und das ist hochkritisch und das ist natürlich auch absurd. Also
das nervt, verstehst du, oder?
Ja, total. Also ich sag zu denen bei euch, also ihr, als wenn ihr redaktionell arbeitet, danke, dass ihr Trainingsdaten generiert.
Gerne.
Ja, vielen, vielen Dank. Und dass ihr dadurch dann ein Objekt trainiert, das euch dann scheinbar entbehrlich macht. Ja, das ist natürlich Wahnsinn, ja. Ich will eine kurze positive Lanze brechen, also nochmal in die andere Richtung gehen. Bei autonomen Fahrzeugen, da ist das so, wir haben im Vergleich zum normalen Fahrverhalten, also auf der Straße immer geradeaus, nichts passiert, alles in Ordnung oder mal leichtes Abbiegen oder links abbiegen, rechts abbiegen, da haben wir sehr viele Trainingsdaten. Wir haben aber sehr wenig Trainingsdaten zu Unfällen. Und deswegen gibt es in der Tat Anbieter, die erzeugen synthetische Unfallzahlen. Und das war der falsche Begriff, synthetische Unfallabläufe und Daten, also Zahlen, ja, in gewisser Weise, ja, aber synthetische Unfalldaten, um damit das Modell zu trainieren. Also Motto, du hast einmal irgend so einen Elch, der dann vors Auto läuft, aber das ist halt super selten. Diese Elche laufen kaum vor die Autos.
Hier in München nicht so viele.
Super selten.
Rindviecher, ja, Elche wenig.
Genau. Und dann wird dann eben rumpermutiert. Die erfassen dann Bewegungsabläufe von Elchen und lassen virtuell simuliert tausende von Elchen in unterschiedlichen Konstellationen vor modellierte Autos laufen und dann unterschiedliche Ausweichmanöver probieren. Ja? Und das finde ich sinnvoll, weil die Trainingsdaten, die liefern dann Inputs für echt seltene Ereignisse, die aber sehr wichtig sind. Ja? Rare but irrelevant. Ja? Und da finde ich, diese synthetischen Daten sind eine sehr, sehr gute Idee.
Klar, aber trotzdem, echte Daten sind nicht nur nützlich, sondern sind auch eine zentrale Voraussetzung dafür, dass Modelle nicht in ihren eigenen Spuren stecken bleiben.
Mhm. Total.
Meinst du, dass dieser Model Collapse, diese Autophagie der künstlichen Intelligenz, Selbstverzehrung der künstlichen Intelligenz, überhaupt noch verhindert werden kann, jetzt?
Also das wird passieren, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, wir sind ja mal ein bisschen historisch doch verankert, zum Zeitpunkt der Aufnahme sind etwa, im Großen und Ganzen, 50% der Daten sind noch menschengemacht.
Wie viel Prozent?
50%, ne? Etwa so. Ne? Also vielleicht ein bisschen weniger inzwischen, aber noch so, das ist noch okay, wenn wir jetzt in einer Lehrveranstaltung, wenn ich jetzt sage, im Großen und Ganzen 50-50. Ja, das ist noch in Ordnung. 2030, Stichwort Exponentialität, wird das ja ein ganz geringer Teil nur noch sein. Das ist nur noch 20% wahrscheinlich, vielleicht sogar nur 10% wegen der Exponentialität. Und in 15 Jahren, wenn Sie den Podcast anhören, da werden Sie natürlich jetzt ganz einen lieben Gruß jetzt an unsere Nachkommen, die uns dann jetzt hören. Tut mir leid, dass wir das mit dem Klimawandel nicht richtig hinbekommen haben. Und das mit den Kriegen tut uns auch total leid. Kurze Entschuldigung an der Stelle. Aber es ist schön, dass ihr noch da seid. Und die KI ist ja auch noch da. Genau. Und ihr lacht natürlich jetzt. Ne? Also diejenigen, die das jetzt anhören, 2040, die lachen natürlich jetzt, weil dann zu dem Zeitpunkt sind natürlich 99% der Daten KI generiert. Verstehst du?
Wahrscheinlich.
Ja, weil der Input halt so hoch ist. Ja, weil der, geht ja genauso in die Exponentialität rein. Ja. Das heißt, für die ist da natürlich die Frage des Modellkollaps ist natürlich eine immens wichtige. Aber wir kriegen es ja trotzdem auch immer wieder hin. Vielleicht, wenn du dir die Evolution anguckst, ja, wir haben ja immer wieder auch Mutationen. Es ist ja auch nicht so, dass unsere Spezies komplett degeneriert. Weißt du? Das ist jetzt nicht der Haken. Obwohl der Genpool ja auch nur innerhalb gewisser Grenzen mutieren kann. Verstehst du? Das heißt, insgesamt geht das ja auch ohne, dass dauernd Neues reinkommt. Ja? Wer weiß, wie das dann mit der Gentechnik wird? Das war ein anderes Thema. Ja, wir machen die Gentechnik aus Gründen der weiteren Optimierung und der Kommerzialisierung, aber nicht deswegen, weil unsere Spezies genetisch degeneriert. Das ist nicht der Grund. Ja?
Auch wenn es oft so rüberkommt.
Auch wenn es so oft mal so wirkt in den aktuellen.
Aber es ist nicht so. Muss man eine Lanze für die Jugend brechen. Klar schimpfen die Alten immer über die Jungen und
absolut.
So.
Absolut. Aber das tun sie seit der Antike.
Ist so genau, davor schon, wahrscheinlich schon in der Höhle, ja. Wird sich ein 22-Jähriger aufgeregt haben, der Senior in der Gruppe, ja, genau. Warum der 11-Jährige das Reh so schlecht auslegt.
Exakt.
Und dass die 11-Jährigen nicht mehr die Reh, diese Jungen.
So ist es, ja.
Nicht mehr. Also das ist, glaube ich, so alt wie die Menschheit. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir auch dass die Jugend immer tolle Leute hervorbringt und dass sie auch zum Beispiel höflich sind, ja, und sind nicht alle total gestört durch die Nutzung von mobilen Endgeräten und so. Es gibt wirklich auch wirklich eine Jugend, die einem Mut machen kann. Nichtsdestotrotz, wenn sie eben sich nicht mehr informieren kann, aus echten Quellen, sondern nur noch aus KI-generierten, wird die Gefahr, dass sie Fehlinformationen aufliegen, immer größer. Meine Frage ist, was soll ich machen, wenn ich sagen will, ich möchte mich umfassend informieren und ich möchte nicht komplett verarscht werden von irgendwelchen Anbietern, die mir vorschreiben, was ich zu kaufen, zu wissen und zu lesen und zu denken habe. Was soll ich dann da machen? Praxistipp, wenn du jetzt weißt, worauf ich hinaus will.
Tipp der Woche.
Also es gibt so ein paar digitale Anbieter beispielsweise, die lesen verschiedene Medienangebote, ja, und fassen die für dich zusammen und präsentieren dann eine balancierte Sicht. Ja, das heißt, also du kannst dann, das sind so Meta-Nachrichtenanbieter, die lesen dann entweder alles, was sie zur Verfügung haben, oder deine Abos und machen dann eine Balance daraus. Ja, so, dass man dann sehen kann, dass in den USA ist das sehr beliebt nach dem Motto, was übersieht das konservative Spektrum, was sieht das, also republikanische Spektrum und was übersieht das demokratische Spektrum beispielsweise. Das kann man so machen, dass du dann das versuchst darzulegen. Ja, eine Möglichkeit. Also, erster Tipp wäre digitale Tools. Ja, das wäre eine Möglichkeit, mit der man arbeiten kann. Motto, such mir gezielt verschiedene Quellen. Das wäre eine Möglichkeit, mit der man arbeiten kann. Das andere ist, hast du vielleicht auch mehrere Identitäten, mit denen du arbeiten kannst? Digitale Identitäten. Ich habe für verschiedene Fragestellungen und für verschiedene Projekte habe ich unterschiedliche Identitäten, mit denen ich mich beschäftige. Das hängt auch teilweise mit Organisationen zusammen, mit denen ich zusammenarbeite. Bin ich in jedem, also ich habe für verschiedene Länder, habe ich auch verschiedene Accounts beispielsweise, um das sozusagen so ein bisschen abzutrennen, damit ich so ein bisschen wegkomme von der Einfalt, die sich eben durch den Kollaps ergibt. Wenn du Anbieter bist, ist das eine sehr gute Idee, alte Daten zu annotieren. Das heißt, es wäre sinnvoll, solche Sachen wie die Wayback Machine im Internet, ne, also diese, die bei den alten Seiten abgespeichert werden, die mal zu ziehen und abzusichern, weil es gibt ja bestimmte Zeitpunkte, zu denen noch aller Inhalt, ist heute absurd, wie gesagt, 50-50, aber es gab mal eine Zeit, da waren alle Inhalte, die man, alle Zahlen, alle Informationen, seien es olfaktorische Informationen, visuelle, akustische, was auch immer, war alles menschengemacht. It's crazy, ja? Aber das gab es mal zu einer Zeit. Es ist sinnvoll, das auch mal zu archivieren. Ja?
Das ist gar nicht so lange her.
Ich weiß.
Da waren wir schon auf der Welt.
Ja, ja, ich war sogar schon volljährig. Ich weiß das, genau.
Ich war, glaube ich, schon kurz zum Renteneintritt.
Schon, aber unsere Hörer aus der Zukunft, ja, die, weißt du, für die ist das total lustig.
Kann ich denen noch zwei ganz absurde Praxistipps mitgeben, aus persönlichem Interesse?
Erzähl mal, ja.
Das erste ist, hol dir immer echte Quellen zurück in dem Prozess.
Wow.
Ja. Am stabilsten bleiben die Systeme nämlich dann, wenn regelmäßig frisches und zwar nicht synthetisches und KI-generiertes Material eingebracht wird.
Guter Punkt.
Benutzer oder deine Studentin, wie sagst du, Studierende sagst du, ja, wir haben früher Studentinnen und Studenten gesagt. Mhm. Den Studierenden heißt es ganz praktisch, arbeitet mit Originaltexten.
Ja.
Mit hört Studien, ihr das? Mit Rohdaten, mit Interviews, hört ihr das?
Hört ihr das? Hört ihr das? Und das sagt jemand, der nicht in der Wissenschaft ist und der hat exakt recht.
Ich habe studiert, aber ich bin natürlich nicht wissenschaftlich mitgegangen. Genau, ja. Ich wollte halt Geld verdienen.
Ja.
Echten Mitschriften, Entschuldigung.
Ist alles okay.
Ich wollte dich nicht verletzen.
Okay. Ja.
Echten Mitschriften.
Danke für die Einladung heute beim Essen.
Ja. Gerne. Und Primärquellen arbeiten statt nur mit bereits geglätteten, glattgezogenen Zusammenfassungen aus KI, die immer einer Manipulation unterliegt. Mhm. Und der letzte Tipp, das wäre glaube ich der vierte oder so für uns, ist, schätzt die redaktionelle Arbeit. Denn sie liefert nicht nur reale Trainingsdaten, sondern sie liefert auch einen relativ direkten Weg zu Wissen. Und zwar nicht maximal, aber in der Regel nur durch ein, zwei Katalysatoren durchgegangene Informationen und nicht durch eine KI durchgegangen ist. Deswegen redaktionelle Arbeit, wie sie die Markt und Technik, die Elektronik, Elektroniknet und vergleichbare Mitbewerber bietet, nutzt das und schätzt die Arbeit, denn die machen echt einen tollen Job.
Lass mich da ergänzen zu beiden Punkten. Das eine ist mit dieser Originalquellenarbeit. In der Wissenschaft unterscheiden wir zwischen dieser Quelle und Sekundärquelle, zitiert nach. Ja? Du hast ein kleines Plädoyer gesprochen für, guck dir mal die Originalquelle an. Mhm. Denn vielleicht wurde die zitiert Nachquelle, hat die das falsch verstanden. Versucht das Original zu finden. Ja? In der Wissenschaft ist das ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
Ist ja krass, zum Beispiel Machiavelli, Il Principe, ja? Liest fast keiner im Original. Ja. Jeder kennt Machiavelli, seine Ideen.
Ja. Und auch falsch teilweise.
Ja, genau.
Genau.
Und seine Frustration, die er hatte, weil er eben verstoßen worden ist und echt Probleme hatte mit seinem Fürsten, mit dem guten alten Medici. Und er war Medici, oder? Ja. Er war links außen von Inter Mailand damals. Und hatte echt Probleme und gibt seinen Frust wieder in seinem Buch. Aber fast keiner hat das Original gelesen, was auch echt schwer zu lesen ist. Sondern die meisten zitieren nur. Immer wenn jemand böse ist als Politiker, ist es machiavellistisch.
Ja, genau. Das muss automatisch schlecht sein. Ja, genau.
Aber wenn man Originalquellen liest, kommt man teilweise auf ganz andere Gedanken.
Oder zumindest auf eine differenziertere Sicht.
Voll. Kann ich jedem nur empfehlen.
Genau. Und
ich will auch diesen Podcast im Original anhören übrigens und nicht die KI-generierte Version, die es ja auch schon gibt.
Genau, richtig. Die ganzen AI-Bots, die sozusagen einfach deine Texte runtergeladen haben und meine Texte. Ja. Genau. Die kann man auch miteinander reden lassen. Genau. Zu deinem letzten Punkt will ich auch nochmal unterstreichen, ein super Punkt von dir. Gibt eure redaktionelle Arbeit und es gibt auch unsere wissenschaftliche Arbeit. Unsere Artikel, ja.
Ist genau dasselbe.
Genau, also wir erheben auch Daten. Wir erheben auch Daten, wir machen damit Analysen und wir schreiben dann die Artikel dazu, die auch dann wieder Trainingsdatenbasis werden. Ja? Und auch die sind selbst gemacht. Teilweise hilft da auch KI, beispielsweise wenn man Mitautoren hat, die der Weltsprache der Wissenschaft, das ist inzwischen Englisch, 1938 rum war es noch Deutsch, Sprache Nummer 1 der Wissenschaft war Deutsch, hat sich dann erledigt. Und die haben Schwierigkeiten mit Deutsch und da hilft dann eine KI beispielsweise bei der Übersetzung. Ja, also ist aus meiner Sicht gewinnbringend. Ja? Aber auch hier wird Wissen geschaffen im Sinne der Wissenschaft. Und auch das ist wichtig für die Trainingsdaten.
War ein sehr, sehr, sehr spannender Podcast, Matthias. Mhm. Model Collapse, Thema Autophagie, Thema Selbstverzehrung. Wir haben das Beispiel der Seescheide gebracht.
Ja, ganz, ganz hemdsärmeliges
und,
Beispiel.
Und ihn zu Hause empfehle ich, das Lied Mein Teil von Rammstein zu hören. Das können wir bitte auch verlinken. Michael, hört sich das mal in Ruhe an. Das ist ein tolles Lied, tolle Band. Heute treffe ich einen Herrn, der hat mich zum Fressen gern. Um mal drüber nachzudenken, was passiert, wenn man selbst verzehrt wird. Ist nicht so toll.
Ist oft nicht so gut. Ja, absolut.
Deswegen, verfolgen Sie weiterhin journalistische Inhalte, wie wir sie Ihnen anbieten und andere. Und bleiben Sie uns gewogen. Wir hören uns nächste Woche spätestens wieder zu unserem Podcast Hose und Spörle, Mensch, Maschine, morgen. Danke, Matthias.
Danke. Alles Gute.
Mach's gut.